Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Dann auf eine Tasse Tee mit Innenministerin Magdalena Finke. Das hier aus Kiel bei dir, Magda. Und wie fühlt sich das eigentlich an, Innenministerin genannt zu werden?
Ja, ich weiß es, also manchmal reagiere ich immer noch nicht, wenn dann der Name kommt, Innenministerin Frau Finke, dann brauche ich noch ein paar Sekunden, um aufzustehen. Also es ist immer noch so ein bisschen ein neues Gefühl, aber ein schönes.
Denn vor knapp 25 Jahren ist Magdalena nach Norddeutschland gekommen, aus Polen, mit ihrer Mutter gemeinsam und sprach kein einziges Wort Deutsch. Und 25 Jahre später ist sie Innenministerin von Schleswig-Holstein. Also eine beispiellose Karriere in der Politik hier bei uns im Norden. Und ich freue mich sehr, dass du mit mir eine Tasse Tee trinken magst und wir mal mit dir, mit der Ministerin für Inneres, für Sicherheit über ja die Themen, die auf der ganzen Welt los sind, die aber dadurch auch Schleswig-Holstein betreffen, reden können. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen in Tourist Tea Time.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ich habe schon gesagt, Magda, eine sehr beeindruckende politische Karriere, die du schon hingelegt hast. Nicht nur politisch, sondern auch persönlich, weil ich stelle mir vor, du bist 14 Jahre jung und du wirst aus deiner Heimat, du wirst aus deinem Freundeskreis, aus der Schule, aus der Umgebung gerissen in das benachbarte Land, aber doch ein fremdes Land, dessen Sprache du nicht mal sprichst. Wie war das damals für dich?
Das war schon nicht einfach. Also du hast zwar in der Vorschau gesagt, dass ich mit meiner Mutter hierher gekommen bin. Meine Mutter war schon vorher hier, also schon einige Jahre. Ich folgte ihr sozusagen mit 14 und ich wurde von meiner Uroma erzogen. Also war auch eine total schöne Zeit und ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, mit 14 Jahren in der Pubertät aus der Umgebung, bekannten Umgebung herausgerissen zu werden. Natürlich ist es ja nur ein Land daneben gewesen, ein europäisches Land. Aber ich konnte kein Wort Deutsch, außer, das erzähle ich immer wieder, Moin. Und da kommt man ja schon gut durch den Tag in Schleswig-Holstein, da fällt man nicht auf.
Langt.
Also genau, das so. Aber ich musste ganz neuen Freundeskreis mir aufbauen. Die Schule war nicht einfach, auch jahrelang nicht einfach. Meine Lehrer erzählen jetzt mittlerweile, ich wusste das, was aus dir wird, das ist gelogen, das ist ein bisschen geflunkert, also man wusste es damals nicht, ich war keine gute Schülerin, aber ich habe mich immer durchgebissen und zumindest versucht dran zu bleiben und ich war immer fleißig.
Mit 14 kein Wort Deutsch in der Schule, wie hast du dir das Deutsch sprechen, das Deutsch lesen, wie hast du dir das beigebracht? Wo hast du auch die Motivation hergenommen? Weil ich habe mal irgendwo anders gelesen, dein Opa hat mal gesagt, Magda, wenn du in einem Jahr immer noch nicht glücklich bist, kannst du zurückkommen.
Genau, das war unser Deal mit meinem Opa, das erzählt er immer noch, wenn wir uns sehen, denn als der Tag gekommen ist, dass wir losfahren sollten, habe ich alle meine Zeugnisse versteckt, also weil ich in meiner damals kindlichen, in meinen kindlichen Gedanken dachte, wenn die keine Zeugnisse haben, dann kann ich hier nicht zur Schule gehen, da bleibe ich in Polen. Und hat nicht ganz geklappt und deswegen hat mein Opa gesagt, wenn du nach einem Jahr zurückkommen möchtest, dann hole ich dich zurück. Aber ich wollte nicht mehr zurück.
Warum? Was ist in diesem Jahr passiert zwischen Ankunft, kein Wort Deutsch und ein Jahr später?
Ja, da waren ziemlich viele Monate und am Anfang wollte ich noch zurück, weil es einfach auch schwierig war. Ja. Also ich hatte immer das Gefühl, daneben zu stehen, also nicht dazu zu gehören, weil man einfach, wenn man die Sprache nicht kennt, man denkt, man, die reden ja über einen. Haben sie nie getan und die waren total lieb, die Schülerinnen und Schüler, Mitschülerinnen und Mitschüler. Ich habe eine Nachhilfelehrerin gehabt. Ich habe die 7. Klasse wiederholt. Deswegen habe ich ein bisschen später Abi gemacht und hatte ein Jahr Zeit, die deutsche Sprache zu lernen. Nur irgendwann mal merkte ich auch, dass diese Barrieren, die man trotzdem hat, die bleiben. Und deswegen haben meine Eltern gesagt, die hat in Polen Handball gespielt und vielleicht kann sie hier mal Handball spielen. Und mit dem Handball und mit dem Sport sind auch alle Sprachbarrieren gefallen, weil das war ja egal. Also ich habe irgendwann mal angefangen zu sprechen, ziemlich spät, muss ich sagen. Also ich glaube nach 6, 7 Monaten, die Lehrer dachten vorher, kann die überhaupt sprechen?
Einfach aus Respekt, letztendlich aus
Angst. Angst, was falsch zu machen, Angst, Fehler zu machen. Ja. Und deswegen habe ich lieber wenig gesprochen und gewartet, bis ich das perfekt kann. Und irgendwann mal konnte ich es ziemlich gut und habe angefangen, ziemlich gut zu sprechen. Aber die Phase dazwischen war relativ stumm. Mhm.
Du hast dann, glaube ich, schon zwei Punkte genannt, die eine Integration maximal fördern, oder? Das ist einerseits die Sprache beherrschen, zumindest sprechen, wollen, können, Sprache erlernen und dann der Sport. Das ist ja auch ein riesiger Integrationsfaktor und Förderer, wenn du in einen Sportverein eintrittst und Sport betreibst und auch in eine Mannschaft hineinkommst, die dich auch aufnimmt. Das war bei dir definitiv so, richtig?
Das war so. Also ich habe einen Sprachkurs gemacht durch die Nachhilfelehrerin. Also man muss ja schon die Grammatik erlernen. Man muss sagen, die deutsche Grammatik ist ein bisschen leichter als die polnische.
Tatsächlich.
Das
heißt ja immer, unsere sei so schwer.
Na, ja, also gut, ist aber auch, vielleicht erzählt das jedes Land von sich. Das mag sein.
Die USA wahrscheinlich nicht.
Ja, das stimmt. Die
englische Sprache ist einfacher.
Ja. Ja, und von daher sind schon Sprachkurse am Anfang sehr wichtig, um die Grammatik kennenzulernen. Also es reicht nicht, nur Fernsehen zu schauen und irgendwie mit den Menschen Deutsch zu sprechen, sondern muss sich hinsetzen und Buch aufmachen und tatsächlich lernen. Und das habe ich auch getan. Und Sport ist, ich merke es ja, ich könnte tagelang über Sport und Integrationskraft schwärmen, weil es unfassbar wichtig ist. Da spielt es keine Rolle, woher du kommst, was deine Eltern machen, wie du aussiehst, sondern es geht wirklich um Leistung, um Teamgeist und das hat mir wirklich unfassbar geholfen. Ich bin meinen Trainern von jetzt, die ich auch tatsächlich jetzt auch nochmal nicht gesehen habe, aber zumindest die Äußerung gehört habe, dass sie sich sehr freuen, was aus mir geworden ist. Ich bin denen unfassbar dankbar.
Also bist du der festen Überzeugung, ohne Sport, den Handball, den Verein, die Trainer, die Mannschaft, wäre es möglicherweise nicht so gekommen, wie es gekommen ist?
Das mag so sein, ja. Also manchmal, wenn man so zurückblickt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man mal Zeit hat, drüber nachzudenken, wo waren so die Weichenstellungen im Leben, und da gibt es einige bei mir, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich anderen Weg gegangen wäre? Und ich bin mir hier sicher, dass ohne Sport ich das nicht so gut hinbekommen hätte.
Wenn ich das mal mit meinem Aufwachsen vergleiche, ich bin in Nordfriesland aufgewachsen, habe das nie verlassen, konnte die Sprache, aber hatte in der 6. Klasse die Möglichkeit, ich ging zur Realschule, und hat in der 6. Klasse, hat Frau Bruns gesagt, Mensch, der Tore, der gehört eigentlich aufs Gymnasium. Ich habe mich aber nicht getraut, wollte nicht aus meinem Freundeskreis, aus meiner Komfortzone, aus dem gewohnten Umfeld, nur die Schule wechseln in derselben Stadt.
Ja.
Und das müsste ein ganz ähnliches Alter wie bei dir gewesen sein. Aber ich hatte nebenbei den Fußball, war in einer Mannschaft, wurde dort Kapitän, war da mittendrin und das möchte ich überhaupt nicht missen, dieses Mannschaftsgefüge, dieser Zusammenhalt, auch in der Zeit in der ersten Diskothek mit der Mannschaft da gewesen zu sein. Ich war regelmäßig in der Nachtschicht. Warst du das auch, Magda? Denn du bist ja auch erst 39 Jahre, du dürftest die Nachtschicht in Husum noch miterlebt haben können.
Nee, da war ich nicht, aber da ich ja in Schleswig gelebt habe, war ich doch ab und zu in Ela Ela. Und du hast mir vor unserem Gespräch verraten, dass Ela Ela schließen mussten oder schließen wird Ende 26 und wir haben uns noch, wir beide verabredet, dass wir nochmal zusammen feiern gehen.
Ja, unbedingt. Das, weil ich war erst einmal in meinem Leben im Ela Ela.
Was?
Hätte ich das
gewusst.
Mit meiner Cousine, die 18 wurde, war ich das allererste Mal. Endete nicht gut, aber man bekommt eine zweite Chance. Da konnte das Ela Ela auch nicht viel für. Und wir gehen da nochmal gemeinsam hin. Ja.
Ich finde das eh schade, dass es heutzutage diese Großraumdiskos nicht mehr so in der Anzahl gibt. Also ich habe das sehr genossen. Ich habe ja auch gesagt, die Wochenenden im Ela Ela zu verbringen und auch in anderen. Also das war schon eine coole Zeit.
Du, Thema Zusammenhalt wieder, Thema soziale Kontakte knüpfen, gesehen und gesehen werden, mal über die Stränge schlagen, sich verabreden, treffen mit Freunden, mit dem anderen Geschlecht, vielleicht auch mit demselben Geschlecht. Aber, und da kommen wir schon mal so langsam zu der Thematik, ein Grund, bin ich ziemlich sicher, deshalb gingen wir nämlich irgendwann nicht mehr in die Großraumdiskotheken, in die Diskotheken, weil wir mussten die Menschen dort nicht mehr treffen. Wir hatten sie den ganzen Tag vor der Nase, nämlich bei ICQ, bei MSN, bei Facebook, bei Insta, bei Snapchat, bei TikTok und Zwar waren wir schon über 16, aber du kannst ahnen, wo die Reise hingehen soll. Warum sollte ich heutzutage noch irgendwo in eine Disco gehen? Ich habe ja jederzeit Zugang zu allen Menschen, die ich kenne. Und ich möchte gerne mit dir über Social Media sprechen und auch über ein potenzielles Social Media Verbot für unter 16-Jährige. Erst einmal vorab, wie nimmst du Social Media wahr? Hätte Social Media dir damals geholfen bei deinen ersten Tagen in Schleswig?
Ja und nein. Also ja, weil man vielleicht öfter mit den Freunden geschrieben hätte, aber ich habe damals ein Tagebuch geschrieben. Ich habe damals tatsächlich auch Briefe mit meinen Freundinnen geschrieben. Von daher ist es ja so ein bisschen ähnlich, nur analog und vielleicht nicht in der Häufigkeit. Da hat man sich vielleicht mehr Gedanken darüber gemacht, was man aufschreibt, was auch gut ist. Also mittlerweile finde ich, dass man, also ich achte immer bei meinen Nachrichten auf die Grammatik. Also ich mag das nicht, wenn man irgendwas klein oder groß schreibt, was nicht dahin gehört. Und ich finde, so viel Zeit muss man sich nehmen. Von daher wäre es sicherlich eine andere Zeit geworden.
Gibt ja Autokorrektur, ne?
Ja, mittlerweile, genau, stimmt, aber war nicht immer und auch manchmal stimmt die Autokorrektur nicht.
Nein, definitiv nicht. Und gerade wenn du im Plattdütschen schreiben möchtest.
Gut, das oder kann ich leider nicht. So verstehen, gerade mal so,
ja, auch nicht alles. Ja, ein bisschen Slang oder so, genau, natürlich hast du dann eine falsche Autokorrektur. Aber Autokorrektur ist auch schwierig oder toxisch, weil das dadurch verlernst du das richtige Schreiben.
Ja. Und also was Social Media angeht, hat sehr, sehr viele Vorteile. Natürlich ist es schön, meine Familie ist ja auf der Welt verteilt und es ist schön zu sehen, wo sie gerade sind, dass sie auch Videos schicken können und so. Digitalisierung gehört auch dazu, dass man miteinander Video telefonieren kann. Das ist ja damals, als meine Mutter in Deutschland war und ich in Polen, wir hatten Telefonate und dafür haben wir unfassbar viel Geld bezahlt. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee, das stimmt. Das Anrufe haben Geld gekostet.
Genau. Ja, und auch nicht zu wenig, so ein Auslandsanruf. Und wie gerne hätte ich es gehabt, meine Mutter damals zu sehen auf dem Bild. Also von daher hat es unfassbar viele Vorteile. Ja. Nur im Moment habe ich das Gefühl, dass es alles zu viel ist. Also dieses ständige Erreichbarsein, das nervt mich. Natürlich muss ich für meine Sicherheitsbehörden erreichbar sein. Das bin ich auch. Mhm. Aber wenn man jemanden einen Tag nicht zurückschreibt, dann hat der andere manchmal den Eindruck, naja, warum schreibst du nicht zurück? Und manchmal muss man sich auch ein bisschen Zeit für sich selbst nehmen. Also die Menge macht es, glaube ich, im Moment auch aus. Zumindest was vielleicht Messenger-Dienste angeht. Und bei Social Media, ich war am Anfang sehr relativ skeptisch, was Social Media-Verbot unter 16 angeht. Ich muss aber sagen, dass ich innerhalb von paar Monaten meine Meinung gänzlich geändert habe. Und nicht, weil es mein Ministerpräsident sagt, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir in ein paar Jahren sagen werden, wie bekloppt wart ihr eigentlich und wie fahrlässig war man, dass man diese Kinder und Jugendliche so vielen Gefahren ausgesetzt hat. Aber dazu kommen wir bestimmt gleich.
Ja, da können wir jetzt gerne drüber sprechen, weil da triffst du bei mir auch einen Nerv. Ich beobachte einerseits meinen Social-Media-Konsum sehr, auch von meinen Mitmenschen, von anderen Generationen auch. Und das ist nicht nur meine, unsere Generation, die halbwegs damit aufgewachsen ist. Ich sehe auch Menschen 60, 70, 80, die regelmäßig auf Social Media unterwegs sind. Da ist das Hirn schon sehr weit entwickelt. Die können das vielleicht eher verarbeiten. Aber ich wage zu bezweifeln, dass ein 70-Jähriger KI erkennen kann. Das kann ein 15- oder 18-Jähriger eher, denke ich mal. Also das ist eine Beobachtung, die ich regelmäßig habe. Oder Restaurants. Das finde ich furchtbar. Wenn man mal einen Blick ins Restaurant wirft. 3/4 der Menschen sind parallel am Handy oder spätestens, wenn der Gesprächspartner den Tisch verlassen hat. Aber auch Gruppen, die da permanent dran sitzen und gar nicht mehr hochgucken. Essen kommt, dann ja, aber in der Zwischenzeit gar nicht. Also ein Thema, mit dem ich mich sehr auseinandersetze, was ich ganz schlimm finde. Und diese Debatte um ein Social-Media-Verbot sehr interessiert verfolge. Deswegen sag mal, du warst erst skeptisch, jetzt bist du vollkommen dafür. Was hat sich bei dir verändert in der Wahrnehmung?
Ich glaube, dass man bei der Debatte auch unterscheiden muss zwischen was gut ist für ein Kind, für einen Jugendlichen bei der Entwicklung. Und das ist es auf jeden Fall nicht, den ganzen Tag vor dem Handy zu sitzen.
Warum? Weil ich kann da so tolle Videos mir angucken und lernen und die Welt erkunden auf dem Handy, Sprachen lernen.
Ja, gerne. Wenn man dann sich nur wissenschaftliche Texte und Texte zum Lernen anschaut, dann gerne auch mal ein bisschen mehr Digitalisierung. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass das bei Social Media einfach unfassbar viel Quatsch gespielt wird. Also und du hast es ja schon angesprochen, künstliche Intelligenz. Also man weiß bei manchen Videos tatsächlich nicht, ob es künstliche Intelligenz ist oder ob es echt ist. Das kann vielleicht irgendwann mal einen positiven Effekt geben, weil die Menschen die Schnauze voll haben werden, nicht zu wissen, ob es echt ist oder nicht echt ist. Also und wenn man einmal im Algorithmus drin ist, dann kommt man da sehr, sehr schwer raus. Und ich finde, Kinder und Jugendliche gehören nicht auf den Spielplatz, in die Sportvereine. Die sollen sich mit Gleichaltrigen treffen und nicht die ganze Zeit vorm Handy sitzen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass man natürlich auch über Handy Kontakt haben soll. Aber ich glaube, bisschen mehr gesunden Menschenverstand zu haben, ist gut zu wissen, wie viel ist denn noch gesund und wie viel nicht mehr.
Wie kann so ein Verbot denn in der Praxis aussehen?
Und aber eine Sache habe ich ja noch, weil das war ja nur die eine Säule.
Ja,
Und das zweite ist, die Kritiker des Social Media Verbots sagen, ach, wir müssen ja ein bisschen mehr Medienbildung machen.
Ja.
Müssen wir auch. Mhm. Aber das, was bei Social Media gerade los ist, Gewalt, sexualisierte Gewalt, Hass und Hetze. Wie willst du das durch Medienbildung auffangen? Und ich mache das an meinem konkreten Beispiel fest. Ich glaube, ein, zwei Wochen nach meinem Amtsantritt gab es in einer Zeitung in Schleswig-Holstein ein Porträt über mich. Ganz nett geschrieben, und das wurde bei Social Media veröffentlicht. Es gab 50, 60 Hasskommentare dazu. Und ich finde, dass
unter diesem Beitrag.
Öffentlich. Und ich glaube, dass ich in anderthalb, zwei Wochen nicht so viel falsch gemacht habe, dass das gerechtfertigt ist. Und das zweite ist, und da habe ich wirklich gebraucht, das öffentlich zu machen, weil ich mich schon geschämt habe, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich mache gerne Camperurlaub. Und dann war ich jetzt letztes Jahr in Paris oder in Frankreich unterwegs und habe ein Foto vom Camper gemacht. Angezogen, normal aussehend, und da haben wir auch zig Nachrichten, perverse Nachrichten bekommen von Männern, teilweise auch noch mit Klarnamen, und bei mir ist es öffentlich, dass auch die ganze Pressestelle des Innenministeriums mitliest, aber da kamen so viele sexualisierte Nachrichten, dass ich mich wirklich dafür geschämt habe und alle gelöscht habe. Und das alles lassen wir auf Kinder und Jugendliche los, ohne Kontrolle.
Da du bist Ende 30 gewesen, als das gekommen ist, was die Sache nicht besser macht, nicht falsch verstehen. Aber du kannst es vielleicht einordnen und sagen, was für Deppen. Aber
trotzdem macht es was mit mir.
Bestimmt.
Und was macht es denn mit einem Kind und mit einem Jugendlichen?
Deswegen, eine 13-Jährige, ein 15-Jährige, eine 10-Jährige.
Ja. Und oder auch deswegen,
ein Mensch, ein Typ, ein Kerl.
Genau. Und deswegen Medienbildung, wichtig, aber das hat nichts damit zu tun, welche Gefahren im Internet sind, und die Eltern wissen das noch nicht mal. Und das sicherlich ist es auch eine Sache, mit der man erstmal selbst klarkommen muss, und das habe ich auch gemacht. Und das ist ja noch harmlos gewesen bei mir. Da geht ja noch viel mehr, und deswegen sage ich ganz klar, dass wir irgendwann mal wirklich zurückblicken werden und sagen werden, wie konntet ihr so lange diese Gefahren außer Acht lassen?
Würdest du sagen, das ist derzeit einfach fahrlässig?
Ja.
Von wem?
Von allen, würde ich sagen. Also natürlich.
Die Kinder, denke ich mal, können am wenigsten dafür, weil die werden durch die Algorithmen gesteuert, die Algorithmen, die sowieso kaum einer einsehen kann, aber gerade Kinder nicht verstehen, weil in diesen Algorithmen, kurz zur Einordnung, wird einem grundsätzlich nur vorgeschlagen, angezeigt, was einem gefällt. Das wird beobachtet von den Algorithmen, wo bleibt man länger drauf, wo hat man vielleicht mal ein Like da gelassen, über was hat man gesprochen, weil
genau. Also die Betroffenen würde ich rauslassen. Also mit alle meinte ich auch natürlich, für Eltern ist es auch schwierig, aber natürlich besteht da schon die gewisse Möglichkeit zu steuern, ab wann ein Kind, ein Jugendlicher ein Handy bekommt, ab wann kann man sich denn bei Social Media registrieren. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass auch da ja die Eltern nicht alles wissen. Das wissen wir, als wir jünger waren, haben wir auch Sachen gemacht, die wir nicht durften.
Genau. Und von daher. Das ist auch der Gedanke, wenn es verboten ist, ist es natürlich auch noch ein bisschen reizvoller. Und deswegen mal die Frage, wie ist das wohl in der Praxis umsetzbar, ein Social-Media-Verbot? Kann man das einstellen? Okay, ich bin 15, sitze mein iPhone, wie auch immer, und kann die App nicht herunterladen aus dem App Store. Ist das ein Angang, dass man mit den großen Anbietern das das macht oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also Australien hat es ja schon, von daher gibt es da ja auch schon Möglichkeiten, das zu regulieren und da besteht ja auch die Möglichkeit, bei Registrierung Daten abzufragen und auch in anderen Bereichen, also ist nicht ganz vergleichbar, aber natürlich bei Glücksspiel gibt es ja auch Altersbeschränkung, auch Online-Glücksspiel und da gibt es ja auch Möglichkeiten des Zugangs, von daher muss der Staat einen richtigen oder das klären bzw. das festlegen, wie der Zugang aussehen soll. Aber ich finde es genau richtig, dass der Staat hier vorgeht.
Ist Social Media auch WhatsApp?
Ich glaube, da muss man differenzieren.
Ja, also Social Media, genau. Ich glaube, es zählt offiziell mit dazu, ist aber natürlich was anderes als ein Facebook, als ein Insta. Gibt es trotzdem.
Snapchat, genau.
Ja, genau. Ne, die sind noch schlimmer. Aber gibt ja auch bei WhatsApp mittlerweile Story-Funktion, es gibt einmal ein Bildschick-Funktion, es gibt Gruppen.
Ja, aber da gibt es ja einen Unterschied, weil du ja die Handynummer haben musst. Ne? Also da gibt es ja schon eine begrenzte Anzahl an Menschen, die das sehen können. Wobei man das bei Social Media einfach offen einstellen kann und dann sieht das die ganze Welt. Von daher gibt es da schon einen Unterschied.
Also und ich soll sich nicht auf WhatsApp beziehen. Ich hebe jetzt diesen Messenger-Dienst hervor, weil auch Schüler im jüngeren Alter nutzen den natürlich, auch mit Lehrern, auch innerhalb der Gruppen und so weiter.
Also das habe ich zumindest nicht im Vordergrund. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich die Plattformen wie Instagram und andere. Ich glaube, Facebook wird mittlerweile nicht mehr benutzt von den jüngeren Menschen.
Da sind wir schon zu alt.
Genau. Also von daher unterstütze ich das wirklich mit voller Kraft und finde ich genau richtig, dass wir da dran gehen und was verändern müssen. Und wenn man sich die Umfrageergebnisse anschaut, also der Zuspruch bei Social Media Verbot ist enorm.
Glaube ich gerne. Ich glaube, weil vielen bewusst wird, was das mit unserer ganzen Gesellschaft macht. Mhm.
Ja, und trotzdem, und das ist, und jetzt kommen wir weg von O16, denn auch dort, was dort passiert, auch für die Menschen, die volljährig sind, auch das ist nicht schön, auch das muss man sich deutlich mehr anschauen. Also wir treten auch für Klarnamenpflicht ein. Ich glaube, dass wenn wir diese Klarnamen einführen würden, es deutlich weniger Hass und Hetze geben würde. Denn wenn ich dich jetzt draußen kennenlernen würde, dann komme ich doch nicht auf dich zu und sage, ach guck mal, wie siehst du aus, ich finde dich scheiße. Also man geht doch respektvoll miteinander um. Und diesen Respekt möchte ich auch ein bisschen mehr, also nicht ein bisschen, sondern deutlich mehr auch im Internet spüren.
Da spricht sie, die knallharte Ministerin.
Ich habe es befürchtet, dass du es sagst.
Den Begriff habe ich aus der Bild-Zeitung.
Ja.
In welchem Zusammenhang kam dieser Begriff zustande, Magda?
Soweit ich mich richtig erinnern kann, das waren einige Interviews, die ich gegeben habe, aber da ging es um die hybride Bedrohung auch von Russland und dass wir in der Erarbeitung haben einen neuen Gesetzentwurf zur Stärkung der polizeilichen Befugnisse.
Das kam kurz nachdem du eigentlich frisch dein neues Amt bekleidet hast. Ende 2025 wurdest du nämlich zur Innenministerin hier ernannt. Und nimm uns mal kurz auf deine politische Reise mit. Wann fing es bei dir an? Du hast Jura studiert. Also ich wiederhole nochmal, mit 14 nach Deutschland, kein Wort Deutsch, und hast Jura schon einmal studiert und bist dann mehr oder weniger direkt in den politischen Betrieb schon eingestiegen. Ne?
Das stimmt. Und das Jurastudium, das erinnere ich mich noch dran, dass ich wirklich Begriffe übersetzt habe noch ins Polnische, weil ich nicht alle Begriffe konnte. Und nach dem Studium wusste ich nicht, was ich machen möchte. Also man ist ja als Jurist ja doch fühlt sich für vieles berufen, ist man aber ganz oft doch nicht. Das lernt man, diese Erkenntnis kommt dann auch später. Und ich wusste nicht, was ich machen möchte, aber ich wusste, was ich nicht machen möchte. Und das habe ich immer kommuniziert und ich habe gesagt, ich möchte nicht in die Politik und ich möchte kein Familienrecht machen. Also ich möchte Familienrecht nicht machen. So. Ja. Und dann ging ich nach Berlin, um dort auch mein Referendariat zu machen und traf auf Frau Sütterlin-Waag und sie war im Bundestag und zu dem Zeitpunkt habe ich beim Anwalt gearbeitet und sie war also in der Politik und war Berichterstatterin für das Familienrecht und insoweit fing ich bei ihr an als wissenschaftliche Mitarbeiterin, war in der Politik und habe Familienrecht gemacht und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, die ich am Anfang ausgeschlossen habe. Mhm. Und seitdem schließe ich einfach nichts mehr aus. Versuche meinen Weg zu gehen. Natürlich ist es richtig, sich zu hinterfragen. Aber das alles auf sich zukommen zu lassen, ist auch wichtig.
Ja, und dann erzähl mal bitte deine nächsten politischen Schritte, weil die kamen ja auch relativ zügig.
Genau, dann arbeitete ich 3 Jahre im Deutschen Bundestag für Frau Sütterlin-Waag und 2017 folgte ich ihr nach Kiel. Sie wurde Justizministerin und ich habe dann eine Referententätigkeit im Justizministerium in Kiel bekommen und dann wurde ich persönliche Referentin von ihr, dann ziemlich schnell Büroleiterin und dann wechselten wir ins Innenministerium und als Büroleiterin und dann wurde ich Staatssekretärin. Also es waren schon ziemlich kurze Abschnitte zwischendurch. Ja. Man muss ja auch sagen, klar, ich bin immer fleißig gewesen. Ich habe unfassbar viel gelernt. Das ist auch immer wichtig, dass man lernfähig bleibt. Aber ich hatte auch schon ein bisschen Glück. Also das gehört immer wieder dazu, dass man genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
Und wann war für dich, wann war für alle klar, dass du Innenministerin werden wirst?
Ja, das war nicht an demselben Tag, als es verkündet wurde. Nee, das die Gespräche liefen ja schon vorher.
Genau. Sprechen wir davon Jahren? Oder war das ein ausgeklügelter Plan? Oder kam das so im Laufe der zurückliegenden oder der letzten Monate?
Also ich glaube, hoffe zumindest, dass ich als Staatssekretärin doch das eine oder andere richtig gemacht habe, dass Daniel Günther gesagt hat, ah, na ja, die kann was. Mhm. Und natürlich liefen Gespräche 1-2 Monate vorher. Und ich habe mir auch die Entscheidung sehr genau überlegt. Denn ich weiß ja, ich habe ja den Einblick ja hier ins Ministerium gehabt und auch, was eine Innenministerin aushalten muss. Das ist ja doch manchmal leichter, von außen zu kommen, wenn man da diese Verantwortung vielleicht nicht 100%ig weiß, das wusste ich. Und deswegen habe ich trotz allem gesagt, ja, ich möchte es machen, weil das einfach ein tolles Innenministerium ist. Wir haben tolle Polizistinnen und Polizisten und das ist einfach eine unfassbare Ehre, für das tollste Land der Welt zu arbeiten.
Da hört man sehr gerne zu. Eine provokante Zwischenfrage. Hat es geholfen, dass du jung und weiblich gewesen bist? Bei der Auswahl der Innenministerin?
Ich glaube, es hat keine Rolle gespielt hier. Also natürlich ist es schön, dann das herauszustellen, also 60% Frauenquote im schleswig-holsteinischen Kabinett. Und das finde ich genau richtig, das immer wieder zu sagen, weil es gibt auch...
In der CDU geführten.
In der CDU geführten, genau.
Selbstverständlich, ja.
Und da sind ja auch die Leute, da teilweise wurde gesagt, na ja, warum muss man das so besonders herausstellen? Sollte es nicht selbstverständlich sein? Ja, sollte es. Aber es ist nicht selbstverständlich und deswegen ist es richtig, wenn man so ein positives Beispiel hat, das herauszustellen. Definitiv, und ich würde sagen, dass es bei mir und bei Cornelia Schmachtenberg einfach keine Rolle gespielt hat, sondern dass man da einfach auf die Qualifikation geschaut hat. Und von daher freut es mich sehr, dass die Entscheidung auf mich fiel.
Und ich meine, ihr seid ja auch Vorbilder. Ihr seid mit Mitte und Ende 30 in so gehobenen Positionen in der Politik und gerade du hast in 25 Jahren so eine Karriere hingelegt und da braucht doch niemand jetzt zu Hause sagen, ja, ich kann aber nicht. Doch, du zeigst es ja, dass es geht. Und wie schön, du sagst, es ist so eine Ehre, Innenministerin zu sein. Was heißt denn überhaupt Innenministerin? Für was bist du mitverantwortlich hier im Land?
Das ist die innere Sicherheit, also die Sicherheitsbehörden wie Polizei, Verfassungsschutz, Bevölkerungsschutz, also die ganzen Blaulichtorganisationen, auch Feuerwehr. Ich bin auch sehr viel bei den Feuerwehren im Moment unterwegs.
Ja, ich weiß.
Hast du schon was gehört?
Ja. In Husum warst du. Da habe ich ein bisschen gelauscht, als du da warst. Ja.
Und das Ministerium ist sehr groß und sehr vielfältig. Also neben der inneren Sicherheit haben wir natürlich auch die Kommunalabteilung. Wir sind für unsere Kommunen zuständig. Ich bin sozusagen die Lobbyistin für unsere Kommunen, auch innerhalb der Landesregierung.
Was heißt, ja, erzähl es mal weiter, dann frage ich nochmal.
Genau. Ja, und dann auch ein großer Bereich Wohnen. Das habe ich auch als meinen großen Schwerpunkt, zu einem großen Schwerpunkt benannt. Also wir brauchen weiterhin oder wir brauchen mehr bezahlbare Wohnung, bezahlbaren Wohnraum. Und dazu gehört für mich auch das Eigenheim. Die Landesplanung, die Windplanung, also die Entwicklung des Landes, auch die gewerbliche. Also wir legen in den Plänen die Ziele des Landes fest. Und was habe ich jetzt vergessen? Sport.
Da haben wir es wieder. Der Sport, genau, der, ne? Sport, der begleitet genau. dich dein Leben lang.
Genau.
Was heißt der Sport? Also du bist für Sportförderung genau. hiermit zuständig?
Für die Rahmenbedingungen, ja. für die Sportförderung. Und wir haben eine Sportentwicklungsplanung in den letzten Jahren finalisiert, genau. auch einstimmig im Landtag durchgebracht. Und ja, ich bin auch, jetzt letztens war ich in Itzehoe, letztens vor 2-3 Tagen, habe mir den Basketballspiel angeschaut. Mhm. Das war auch ganz spannend und das sind auch wirklich sehr tolle Termine.
Das ist ganz schön viel, ne?
Das ist viel, ja.
Das ist sehr viel. Wie viele Menschen unterstützen dich hier in Fulltime?
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Im Innenministerium arbeiten über 500 Personen. Dazu gehört auch noch unser Landespolizeiamt und Landeskriminalamt. Das sind fast 10.000 Polizistinnen und Polizisten noch dazu. Und wir haben noch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation. Also da kommt schon eine enorme Anzahl von tollen Kolleginnen und Kollegen zusammen.
Ich möchte gerne mit dir über die angesprochenen 10.000 Polizisten sprechen hier im Land. Reichen die? Sind das genug?
Es fühlt sich jetzt so an, als würde die Polizei, also würde die GdP hier sitzen. nein, also wir haben in den letzten Jahren unfassbar viel für die Landespolizei Schleswig-Holstein getan. In den letzten Jahren über 1.000 Stellen dazugekommen. Wir müssen sie auch alle ausbilden und auch genug Nachwuchskräfte bekommen. Das kriegen wir im Moment auch wirklich super hin. Und wir haben jetzt für das Jahr 2026 wieder 200 Stellen mehr für die Polizei eingeworben. Und das ist jetzt der größte Aufwuchs in dieser Legislaturperiode. Also wir tun schon ziemlich viel, dass wir genug Polizistinnen und Polizisten haben.
Und ist das notwendig?
Ja, das ist auch notwendig.
Warum? Welche Kriminalität steigt denn hier und warum ist es notwendig?
Also ich glaube, das merken ja alle, dass sich ja in Europa was verändert hat. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat sich die Sicherheitslage verändert. Das sehen wir auch, indem wir auch Drohnen hier festgestellt haben, aber auch Spionage, Sabotageversuche. Insoweit haben wir die hybride Bedrohung, der wir begegnen müssen. Und deswegen müssen wir da sehr viele Polizistinnen und Polizisten aufbauen, neue Sachbereiche, Sachgebiete aufbauen. Von daher tun wir da ziemlich viel.
Also ein Polizist ist dafür verantwortlich, wenn eine Drohne über Schleswig-Holstein fliegt, dass ein Polizist die runterholt? Nein, oder?
Ja, wir sind auch für die Drohnenabwehr zuständig, genau. Ach, und ich glaube auch, das sprichst du auch schon ein richtiges Thema an, die Zuständigkeiten.
Ja. Weil für mich ist ein Polizist, der ist in der Stadt unterwegs und sorgt für die Sicherheit und für das Wohlbefinden, das Sicherheitsempfinden der Menschen in der Stadt. Aber ich höre jetzt gerade auch, die Polizei ist unter anderem auch für die angesprochene hybride Bedrohung zuständig, richtig?
Genau, ja. Auch im Bereich von Spionage versuchen ist auch die Landespolizei zuständig und auch wenn eine Gefahr von einer Drohne ausgeht, ist auch die Landespolizei zuständig. Aber wir sagen auch in Schleswig-Holstein, wir sind der Meinung, dass alle Sicherheitsbehörden die Möglichkeit, die Kompetenz, die rechtliche Befugnis haben müssten, um gegen Drohnen vorzugehen, auch die Bundeswehr. Und da haben wir natürlich eine Diskussion eröffnet in Deutschland, die sicherlich nicht einfach ist, aber die wichtig ist.
Wie nimmst du denn, du hast viele, viele Termine in Kreisen, in Städten, in Dörfern, wie nimmst du das Sicherheitsempfinden der Menschen wahr? Hat sich da was verändert? Und da spreche ich jetzt nicht nur über die Einflüsse von außen, sondern von innen auch kommend.
Ich muss immer unterscheiden zwischen meinem Sicherheitsgefühl und zwischen dem Sicherheitsgefühl, das vielleicht auch bei Frauen herrscht oder auch bei der allgemeinen Bevölkerung. Wir haben ja auch eine Dunkelfeldstudie, die wir immer wieder in regelmäßigen Abständen in Auftrag geben, um zu erfahren, wie ist das Sicherheitsgefühl. Und das unterscheidet sich doch ganz oft von der objektiven Sicherheit. Also zum Beispiel fühlen sich Frauen im ländlichen Raum unsicher, obwohl das objektiv gesehen doch sicherer Platz ist. Und deswegen untersuchen wir das immer. Mein Sicherheitsgefühl hat sich enorm erhöht, seitdem ich in dieser Behörde, im Innenministerium arbeite und mit dem Thema zu tun habe, weil ich weiß, was die Sicherheitsbehörden können und was unsere Polizistinnen und Polizisten alles machen. Aber natürlich habe ich mich auch mit anderen Frauen unterhalten, wie deren Sicherheitsgefühl ist. Und da hört man ja doch schon das eine oder andere Mal, ja, nachts mag ich auch nicht mehr so gerne rausgehen. Von daher müssen wir, glaube ich, noch mehr kommunizieren, was wir alles tun. Ich glaube trotzdem, dass das Sicherheitsgefühl in Schleswig-Holstein schon deutlich besser ist als woanders.
Da gibt es, wenn wir es auf Deutschland beziehen, sicherlich andere Städte, andere Bundesländer. Ja, aber auch hier gibt es ja doch ein paar Kriminalität-Hotspots in Schleswig-Holstein. Das ist dir, das ist euch bewusst. Was wird da getan? Hilft da einfach nur mehr Polizeipräsenz?
Sowohl als auch. Also ja, es gibt ja die Möglichkeit, bei Kriminalitätsschwerpunkten sogenannte Kontrollorte zu machen, festzulegen. Und dann kann die Polizei noch öfter kontrollieren. Man kann ja auch Videoüberwachung einrichten. Von daher haben wir da schon deutliche Möglichkeiten, um dagegen vorzugehen. Und das zeigt ja auch Wirkung. Aber klar ist die polizeiliche Präsenz wichtig. Aber wir schauen immer wieder, ob unsere Gesetze für die Polizei ausreichen und verbessern sie.
Man hört häufiger mal von Waffenverbotszonen, Messerverbotszonen. Da fühle ich mich immer ein bisschen, ich kann das nicht so ganz ernst nehmen. Habe auch nicht das Gefühl, das wird irgendjemanden abschrecken, der Böses vorhat. Oh, hier darf ich mein Messer gar nicht mit hinnehmen. Nehmen, das lasse ich zu Hause. Was bringt sowas? Ist das einfach nur, da ist was, wir machen was? Das ist mehr Schein als Sein. Was bringt sowas?
Also ich kann das ja, ich finde es ja gut, dass du es ansprichst, weil das ja auch doch das eine oder andere Mal auch gesagt wird. Und natürlich wird eine Waffenverbotszone nicht jede konkrete Tat verhindern können. Aber unsere Erfahrungen zeigen ja, wenn anlasslos frühzeitig kontrolliert wird und wir die Messer vorher wegnehmen, natürlich ist zeigt es Wirkung. Und ich finde, dass Messer und Waffen nicht in die Öffentlichkeit gehören. Also jedes Messer und jede Waffe, die wir dann wegnehmen, das ist genau richtig. Und wir haben jetzt im ÖPNV Waffen- und Messerverbotszonen seit über einem Jahr bestehen. Und die Polizei hat sehr viele Schwerpunktkontrollen gemacht und die stellen jetzt schon fest, dass es deutlich weniger Messer im ÖPNV gibt. Also es zeigt Wirkung. Und deswegen ist es ja richtig, nicht nur auf eine Maßnahme zu setzen. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir da kontrollieren. Und die Rückmeldungen bei der Polizei, die dort ankommen, sind, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr dankbar dafür sind. Also die Passagiere sagen vielen Dank, dass sie kontrollieren.
Was hat sich in den letzten Jahren hier in, wir bleiben in Schleswig-Holstein, verändert, dass überhaupt sowas notwendig geworden ist? Was ist da dein Gefühl? Und was melden dir auch Polizei und weitere Sicherheitskreise zurück? Was hat sich hier verändert?
Ich muss auch nochmal differenzieren, weil Schleswig-Holstein immer noch vielleicht noch eine andere Welt ist als in anderen Ländern. Also, aber was sich verändert hat, ist auf jeden Fall die gesellschaftliche, das gesellschaftliche Zusammenleben, also würde ich sagen. Also die gesellschaftliche Verrohung, von der wir auch ab und zu sprechen, das ist schon feststellbar, auch bei den Sicherheitsbehörden. Also dieses Eskalieren, also sofort irgendwie Richtung, nicht sofort, aber doch oft sehr schnell Richtung Gewalttaten zu gehen, Messer zu rauszunehmen und mit einem Messer zu bedrohen, das hat sich schon verändert. Also und diese.
Woran liegt das? Was glaubst du?
Das werden Forscher sicherlich genau aufschlüsseln, aber unsere Erfahrung ist einfach, dass wir deutlich weniger Respekt untereinander haben, dass diese Streitkultur, die wir haben, eine ist, die nicht gut ist. Und deswegen braucht es doch mehr Deeskalation innerhalb der Menschen, als sofort irgendwie sich zu streiten. Und ich will jetzt nicht alles auf die digitale Welt schieben, aber natürlich trägt das auch dazu bei, wenn man denkt, man kann ja alles sagen, man kann irgendwelche Morddrohungen dort loslassen.
Das schließt sich ja so ein bisschen auch der Kreis, ne? Das, was bei Social Media vorgelebt wird, angezeigt wird, vielleicht im Anonymen geäußert werden kann, das spiegelt sich so ein bisschen leider mittlerweile auch im Alltag, in der Gesellschaft wieder.
Genau.
Also da würde auch Medienprävention, Bildung helfen.
Genau, ja, würde es und ist auch wichtig. Und natürlich hilft der Freundeskreis, das Elternhaus und auch die Schule. Aber ich glaube, also das ist ja keine Wahrnehmung, die nur wir haben. Ich glaube, wenn ich dich jetzt auch fragen würde, wie du die Gesellschaft in den letzten Jahren empfindest, dann würdest du bestimmt auch sagen, dass sich gesellschaftlich was verändert hat, dass wir nicht mehr so gut miteinander umgehen, wie wir das noch vor Jahren oder Jahrzehnten gemacht haben.
Hat sich denn eigentlich auch das Stadtbild verändert, Magda?
Ja, ich mag ja den Begriff nicht und das ist, und da muss man auch differenzieren zwischen einem Problem, das richtig ist, das angesprochen wurde und das ist ja auch das, was ich versucht habe auch zu erklären. Ich war bei einer Frauenveranstaltung, also so ein Frauennetzwerk und habe gesagt, also ich fühle mich sicher. Und da kam wirklich von egal welcher Beruf, da wurde schon gesagt, wir fühlen uns nicht mehr so sicher. Und deswegen darf man das nicht auf diese Stadtbilddebatte reduzieren, sondern das Problem tatsächlich sehen, dass wir Kriminalitätsschwerpunkte haben, die wir ganz anders betrachten müssen und dass wir hier auch Menschen haben, die Straftaten begehen, die hier nicht mehr sein dürfen und gleichzeitig immer wieder sagen, dass daraus kein Gesamtbild entstehen darf. Mhm. Denn ich bin unfassbar, und das ist nicht vergleichbar, ich bin unfassbar dankbar, in dieses Land gekommen zu sein und hier mich entwickelt zu haben, aber und wir brauchen auch die anderen Menschen. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Fachkräfte und andere Gruppen, die hier arbeiten können, zusammenleben können. Und deswegen, was mich an dieser Debatte stört, ist dieses Zusammen, also Vermengen.
Und deswegen, ich finde auch, was draus gemacht wurde.
Ja.
Wie so häufig.
Genau.
Was draus gemacht wird und einfach ablenkend von dem, was eigentlich gemeint wurde. Und das ist auch so schade, dass man nichts mehr benennen kann politisch und es nur noch, nicht mehr um die Sache geht, sondern nur noch um Meinungsmache und Diffamieren.
Genau.
Und das ist ja auch eine Kultur, die wir bei Social Media leider regelmäßig erleben, was ich aber auch vermehrt im Politikbetrieb wahrnehme. Hm. Nimmst du das auch wahr? Du bist jetzt noch nicht so ewig als Ministerin unterwegs, aber du verfolgst ja auch die Bundespolitik und die Landespolitik sowieso, warst lange Staatssekretärin. Hast du da das Gefühl, auch der Ton verändert sich auf dieser Ebene?
Ja, der verändert sich und deswegen ist es wichtig, immer wieder zu sagen, wie es auch funktionieren kann. Und ich glaube, dass wir mit Schleswig-Holstein hier ein super Beispiel zeigen, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass bei uns, wenn im Regierungskreis gesagt wird, das ist jetzt vertraulich, dann bleibt es auch vertraulich. Zum Beispiel, dass es einen Amtswechsel gibt, war auch schon vorher im Regierungskreis, im Kabinett bekannt und das ist nicht rausgekommen. Also die Öffentlichkeit hat davon nicht erfahren. Also man braucht Grundregeln, sowohl im Zusammenleben, sowohl in der Familie, aber auch natürlich im Regieren. Und man muss ja auch zulassen, dass der andere Partner auch eigene Punkte setzen kann. Und ich finde, dass in der letzten Zeit das wichtige Wort Kompromiss einfach als schlechte Lösung gekennzeichnet wurde. Und ich finde, dass die beste Lösung immer ein Kompromiss ist.
Ich meine, welche andere Lösung gibt es in der Politik?
Das ist ein Kompromiss.
In einer Demokratie.
Das ist immer ein Kompromiss.
Und das wird ja auch bei Wahlen vergessen. Es muss immer einen Kompromiss geben. Und auch in einer Koalition geht es ja gar nicht ohne Kompromisse.
Genau. Und das müssen wir noch deutlicher leben. Wir in Schleswig-Holstein einfach genauso machen, so weitermachen, wie wir bis jetzt getan haben. Und das ist auch die Rückmeldung, die wirklich kommt. Ihr macht das hier geräuschlos und gut. Natürlich machen wir alle mal Fehler. Und das ist das zweite Problem. Der Umgang mit Fehlern in der Politik. Jeder Mensch macht Fehler. Du hast mal Fehler gemacht. Ich mache auch jetzt nicht täglich, aber doch ziemlich oft
Fehler. Aber hier im Podcast schon einige.
Danke. Ich dachte, da schneidest du alles raus.
Ach ja, stimmt.
Na komm, das waren doch nur zwei bis jetzt.
Ja, spannend.
Man muss Fehler zulassen. Und ich finde, dass wenn man sich die letzten vielleicht Konflikte anschaut, dann war es ja auch nie der Fehler, der ein Problem war, sondern eher der Umgang mit dem Fehler. Und von daher wünsche ich mir doch auch von allen ein bisschen mehr Offenheit für die Menschheit, denn wir sind ja nur so, also man möchte ja, dass auch Politiker authentisch sind und dazu gehört auch, dass man mal Fehler macht.
Ja, Authentizität als Politiker ist super wichtig. Deswegen nutzt du ja auch, ich meine, wir haben über Social Media gesprochen, aber deswegen hast du ja auch einen Social Media Kanal.
Genau.
Und da bist du ja auch ziemlich nahbar. Du lässt auch mal private Blicke zu. Mhm. Wer ist Magdalena Finke? Eigentlich jetzt nicht komplett nah dran, aber auch auf Bundesebene mittlerweile. Ich meine, guck dir mal das Insta-Game von Joe Wadefuhl oder mittlerweile auch Friedrich Merz an. Das ist richtig cool.
Ich bin oder? Sehr gut, dass du Söder nicht genannt hast. Von daher.
Söder ist.
Söder genau, ist. Da wäre es auch nicht schlecht, wenn wir weniger sehen würden. Ja. Nee, aber das, auch das ist unfassbar.
Warum nutzt du
Insta? Weil man auch bestimmte Menschen nicht mehr analog erreicht. Das gehört auch dazu. Also und deswegen bei der ganzen Social-Media-Debatte ist ja auch wichtig zu sagen, was die Gefahren sind, aber auch wichtig ist herauszustellen, was gut ist.
Ja.
Denn wir können natürlich durch Social-Media zeigen, was sind wir für Menschen, wo sind unsere Schwerpunkte. Ja. Auch informieren. In der Corona-Zeit war es unfassbar wichtig, über Social-Media zu informieren. Und das ging doch oft schneller sozusagen als die über Medien. Deswegen zeige ich sehr gerne vielleicht auch ein bisschen mehr vom Privaten. Natürlich habe ich auch meinen Kernbereich meines Privatlebens, da würde ich nie was sagen und das gehört da auch nicht hin. Aber das, was ich kann, zeige ich auch sehr gerne und versuche auch nahbar zu sein, so wie ich auch versuche, also wie ich auch bin, kann ich auch vielleicht sagen.
Ja. Und wer sollte sonst von unserem Podcast Bescheid wissen, wenn wir es nicht über Instagram gleich teilen
Aha.
würden? Aha, so. Gut, Magda, du hast es geschafft. Du hast es fast geschafft. Ich habe eine letzte Frage an dich. Und zwar, ich wollte schon immer mal, zumindest seit Ende letzten Jahres, eine Tasse Tee mit dir trinken. Das haben wir jetzt getan. Darauf erst einmal Prost und bald wollen wir einen Pharisäer
unbedingt
trinken. Unbedingt. Und was trinkst du noch so gerne, wenn du mal im Ela Ela bist? Da gibt es ja weniger Pharisäer. Was trinkst du da gerne?
Ja, Gin Tonic gerne oder ein Bier. Nicht, genau.
Ja.
So, doch, ja.
Ja.
Cola, und die anderen Getränke nenne ich nicht.
Cola Korn und du einen Gin Tonic.
Ja. Also so zum Einstieg Gin Tonic und Bier und dann gucken wir mal weiter.
Gucken, was geht. Gut, ich freue mich drauf, aber ich möchte gerne von dir wissen, mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Das wäre Angela Merkel. Also ich habe sie jetzt beim Bundesparteitag getroffen, habe jetzt
Bild
ein
von
Foto
euch gesehen.
Genau.
Ja.
Zufälligerweise hatten wir dieselbe.
An.
Ja, danke.
Mhm.
Du Stalker, also wirklich.
Ja. Ich habe gesagt, ich habe ihn nicht vorbereitet, ne?
Ja, ja, genau.
Oder weg so ein bisschen.
Ja. Und ich mag ihre Art, dieses ruhige Regieren und sie war die mächtigste Frau der Welt und ich würde doch gerne auch ein, zwei Fragen stellen, auch außerhalb ihres Buches sozusagen, wie es denn auch vielleicht in dem Moment war, von daher sage ich Angela Merkel.
Würde uns Angela Merkel jetzt besser zu Gesicht stehen, besser tun als Friedrich Merz, der ja doch etwas impulsiver manchmal ist?
Ich finde, dass beide Regierungszeiten genau das erfordert haben, was die Menschen verkörpern. Also Friedrich Merz mit seinem auch außenpolitischen Wirken, das wird ja auch so ein bisschen kritisiert, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Denn wir haben eine Welt, die wirklich auseinandergerät. Und das ist wichtig, dass wir ihn haben, dass wir so einen starken Kanzler haben, der versucht, auch die Welt wieder zueinander zu bringen. Von daher würde ich sagen, genau die beiden Personen zur richtigen Zeit da gewesen.
Ich habe auch das Gefühl, dass wir zumindest in der Außenwahrnehmung wieder etwas positiver dastehen, als es noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist.
Auf jeden Fall.
Und ich bedanke mich für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Innenministerin Magdalena Finke.
Vielen
Dank.
Dank.